Es war die Zeit des Hungers nach dem Krieg. Ich muss etwa 6 Jahre oder etwas zwischen 6 und 7 Jahre alt gewesen sein, mein Bruder 4 oder 5 Jahre. Wenn wir ins Bett gingen abends, dann sahen wir gelegentlich nur meine Mutter an. Sie wusste, wir hatten Hunger und wir wussten, sie hatte nichts zu essen. Manchmal konnten wir nicht einschlafen. Aber wenn es schlimm wurde mit dem Hunger, dann geschah manchmal ein Wunder. Und Mutter weckte uns. Denn aus dem Krankenhaus war Wilhelmine Sütterlin gekommen mit dem Rad. Und sie hatte ein Milchgeschirr bei sich und darin Suppe. Diese Suppe aßen wir und konnten einschlafen. Nach meiner Erinnerung kam dieser Engel, Schwester Wilhelmine, immer dann, wenn es meiner Mutter überhaupt nicht mehr gelang, für uns etwas zu essen zu machen. Meine Mutter erzählte diese Geschichte gern und sie schloss sie manchmal mit dem Satz, das war wie Manna in der Wüste. Diese Geschichte würde ich gern heute mit euch lesen, die Manna-Geschichte. Sie steht im 2. Buch des Mose und dort im 16. Kapitel. Wir kennen die Geschichte, ich kann sie daher auszugsweise lesen, es ist trotzdem ein längerer Text und ich bitte euch, nicht ungeduldig zu werden. 2. Mose 16 und dort lesen wir vom 2. Vers an, ich sage die Verse jeweils an. 2. Mose 16 vom 2. Vers an. Und es wurde die ganze Gemeinde der Kinder Israel wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Vers 8. Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, damit ihr wieder ihm gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider dem Herrn. Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Kinder Israel gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und ihr sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein, wie reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Vers 31, und das ganze Haus Israel nannte es Manna, und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmeln und Honig. Und schließlich noch Vers 35, und die Kinder Israel aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Dies ist eine Geschichte, die ich von meiner Kindheit an sehr liebe. Sie ist eine Geschichte, die eigentlich aufbaut auf dem, was wir zuvor gehört haben. Eigentlich eine ganz große Erfolgsgeschichte. Sie hatten es erlebt, dass sie ausziehen konnten aus Ägypten. Pharao hatte das Land, das Volk nach heftigen Auseinandersetzungen ziehen lassen. Ihre ältesten Söhne, die getötet werden sollten, waren gerettet worden. Bei ihrer Flucht aus Ägypten hatte Gott den Zipfel des Roten Meeres trockengelegt und dann das nachjagende Heer der Ägypter im Wasser ersäuft. Gott hatte aus ungenießbarem Wasser Trinkwasser gemacht, wie wir vorher lesen können, und sie vor dem Verdursten bewahrt. Und von Anbeginn hatte Gott ihnen Leitplanken gegeben mit der Wolken- und Feuersäule. Unter der Losung, ich führe euch, vertraut mir nur. Sie hätten Wunder um Wunder erleben können, bis sie hineingekommen wären nach Kanaan. Aber unsere Geschichte geht leider anders. Seit Ägypten gibt es Stimmungen in der Gemeinde, die negativ sind. Gibt es Kritik an Mose, was nicht so schlimm ist. Aber gibt es Misstrauen gegen Gott, was schlimm ist. Denn Vertrauen war das Fundament, auf dem sie weitergehen konnten, auf dem sie hineinkommen sollten in das gelobte Land. Aber sie sagen, wir sterben hier. Wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Wir sind verloren. Resignation, Katastrophengeschrei machte sich breit. Und das beginnt eigentlich unmittelbar, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Wenn ihr euch die Geschichten anseht, da ist es so, dass sie, als sie noch vor dem Schilfmeer stehen, also noch nicht drüben sind, sofort anfangen zu klagen. Und zu sagen, wir schaffen es nicht. Und dieser böse Sarkasmus, den wir hier finden, der zieht sich durch alle Geschichten der Wanderung bis hinein nach Kanaan. Beispielsweise in Kapitel 14, Vers 11 gibt es diese, ja, eigentlich herausfordernde Frage, gab es in Ägypten nicht Gräber genug? Müssen wir hier in der Wüste unsere Gräber schaufeln, weil wir nicht hineinkommen in das gelobte Land? Und dann immer wieder die Forderung, wir wollen zurück nach Ägypten. Die Parole, früher war alles besser, das spielt hier eine entscheidende Rolle. Und wenn wir dann hineinschauen in die Geschichten, dann lesen wir, was sie aufzählen, was sie in Ägypten alles hatten. Hier beispielsweise haben wir ja schon gelesen, dass es ihnen gut ging. Bei den Fleischtöpfen haben sie gesessen. Und wir finden dann Listen, beispielsweise im 4. Mose 11, Fische und Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Was gab es das alles und was haben wir hier? Aber sie wussten doch, dass das ein Provisorium war, eine Herausforderung, dass sie da durch mussten, hineinzukommen in das gelobte Land. Natürlich, in gewisser Weise kann man das schon verstehen, dass diese einsame Zeit, dieses Sammeln und diese Herausforderungen mit dem Wassersuchen und dem Essensuchen und der Verteidigung der Frauen und Kinder keine einfache Aufgabe war. Und dieses eintönige Leben. Und ich muss ehrlich gestehen, selbst Manna 40 Jahre lang, das ist sicher nicht ganz einfach. Ich hatte einen Mitarbeiter, der ein Dreivierteljahr bei einem Volk in Südäthiopien gewohnt hat. Und da gab es immer wieder dasselbe zu essen. Als er zurückkam nach Hamburg, da sagte er, Sie sind aber schlank geworden. Ja, sagt er, essen Sie täglich zweimal Hirse, früh die Soße und abends die Soße. Und so stelle ich mir das mit dem Manna vor. Das ist sicherlich nicht einfach gewesen. Und sie mussten erfinderisch sein und sie mussten durch diese Zeit durch. Aber das war doch für unterwegs, das war doch nicht das Ende, das war doch nicht das Ziel. Nein, früher war alles besser. Lieber die Sklavenarbeit als die offene Zukunft und die Freiheit mit Gott unter der Bedingung, dass sie ihm vertrauen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist für mich eine Lehrgeschichte. Natürlich sind wir in einer Krise. Wir sind dies nicht erst seit 2 Jahren. Die Adventgemeinde hat eine Geschichte, die eigentlich eine einzige Krisengeschichte ist, von Anfang bis Ende. Und wir haben in unserem Leben wahrlich viele Krisen erlebt. Auch wenn das, was wir jetzt erleben, eine ganz herbe Herausforderung ist für die letzten Beschlüsse, die da gestern gefasst worden sind. Die machen das Leben für uns alle nicht einfacher. Aber einfach zurückzublicken und zu sagen, ja, früher war alles besser, das reicht eben nicht aus. Kann natürlich sein, dass wir uns sagen und dass ich das auch manchmal sage, ja, früher waren wir uns einig, wir waren zusammen und wir halfen uns gegenseitig und heute geht mancher seinen eigenen sehr individuellen Weg. Wir nahmen mehr Rücksicht aufeinander. Unsere Kapellen waren voller und wir hörten auf unsere Prediger. Und die Kirchenleitung fasste Beschlüsse, die alle mittragen konnten. Und wir lasen die Schriften von E.G. Weidt, aber setzten ihre Schriften nicht mit der Heiligen Schrift gleich, was heute gelegentlich geschieht. Wir wussten, dass die Frage der Ernährung wichtig ist, aber wir machten das nicht zum Zentrum des Evangeliums. Und so hätten wir viele Punkte, die wir aufzählen könnten, wo wir sagen, da hat sich etwas geändert. Und es ist tatsächlich so, dass wir gelegentlich auch Kritik haben, dass wir gelegentlich auch unzufrieden sind an der Gemeinde. Ich gestehe, dass mir mancher kleinkarierte Streit, den wir heute in der Gemeinde erleben, tüchtig auf die Nerven geht. Und dass ich das als Krise empfinde. Aber das ist Übergang. Übergang ins Eigentliche. Und das darf mich und dich nicht davon abhalten, dass wir dieses Ziel verfolgen, das Gott uns gesetzt hat. Ich denke, wir müssen da auf das Ziel achten und wir müssen einen gemeinsamen Weg vor Augen haben. Und wir müssen sehen, dass wir auf einem sehr hohen Niveau unsere Kritik vorbringen. Ich war vor einigen Jahren in Kanada, in einer sehr großen Stadt Toronto, in deren Umgebung es 70.000 Äthiopier gibt. Und deshalb war ich dort zu einer großen feierlichen Veranstaltung. Und am Sabbat im Hotel dachte ich, ich muss hier in die Gemeinde gehen. Und sagte ich dem Taxifahrer, bringen Sie mich zu einer Gemeinde. Er fragte mich, welche denn? Da war mir gar nicht klar, dass es in dieser Stadt etliche Gemeinden gibt, 7 oder 8 Gemeinden in Toronto. Und dann sagte ich, bringen Sie mich zur nächsten. Der brachte mich in eine schwarze Gemeinde. Eine Gemeinde, wo die Adventisten aus Mittelamerika zu Hause sind. Und ich erlebte ihren Gottesdienst. Und was ich da erlebte, das zeigte mir, dass ich als Deutscher, als Europäer ganz andere Probleme hatte. Die haben gerungen und gebetet für ihre Schwestern und Brüder, die zu Hause unter den Katastrophen litten. Und die hatten Geld gesammelt und die hatten Probleme, die kannte ich überhaupt nicht. Und ich denke manchmal, wenn Geschwister über die Situation zu sehr betrübt sind, die wir haben, und murren, dann sage ich, geht mal ein Jahr nach Afrika. Ihr würdet als andere Menschen mit anderen Problemen zurückkommen. Das heißt, worum es geht, ist, wir sind unterwegs. Und sicherlich ist die Wüste Sinai nicht der Ort, wo wir uns wohlfühlen. Und wir verstehen das Bild. Wir leben in einer Krise und in dieser Krise müssen wir darauf achten, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und es ist schlimm, dass eigentlich von Ägypten an bis hinein nach Kanaan ein Stichwort immer wieder vorkommt: Murren. Wenn ihr die Kapitel euch anseht, mehr als 15 Mal in den Sinai-Geschichten kommt das Wort Murren vor. Das ist sozusagen der rote Faden, der sich durch die Krise von Ägypten bis nach Kanaan hineinzieht. Und das hat die 40 Jahre zusätzliche Wüstenwanderung erforderlich gemacht. Ich frage mich, wann hat Israel gelernt, sich auf Gott zu verlassen? Nein, immer wieder die Forderung, wir wollen zurück nach Ägypten. Und so gibt es diese ständige Formulierung bei Mose und es brach das Murren auf, wieder Gott, wieder Mose. Wer aber die Geschichte von Ägypten bis hierher, bis zur Manna-Geschichte bewusst erlebt hat, wer die Wunder Gottes erlebt hat, Wolken und Feuersäule, das saubere Wasser, Manna, Essen und Trinken, Schutz vor den Feinden, hätte der nicht Gott vertrauen können für die Zukunft, für die Wege, die vor ihnen lagen? Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass ich arm wäre ohne die Erlebnisse, die ich mit Gott gemacht habe. Ich weiß, dass Gott in mein Leben eingegriffen hat. Und ich weiß, dass das für mein alltägliches Leben eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass ich glauben und vertrauen kann. Manchmal sage ich, mein Leben ist wie ein toller Roman. Manchmal sage ich, dass ich diese vielen Erfahrungen in meinem Leben, diese Zickzackkurse, die ich durchlebt habe, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott aus krummen Wegen wieder gerade Wege gemacht hat, wo Gott korrigiert hat, wo Gott in meine Fehler eingegriffen hat, dass diese Dinge von ungeheurer wichtig sind für das, was ich mein Glaubensfundament nenne. Murren ist nicht nötig. Und Murren ist auch heute in dieser Krise nicht nötig. Dies ist eine Lehrgeschichte für uns. Damals wie heute geraten gläubige Menschen in Krisen, in existenzielle Nöte. Das können wirtschaftliche Nöte sein. Das können in unseren Breiten heute diese Folgen der Pandemie sein. Das kann die Einsamkeit sein. Das können Auseinandersetzungen in der Familie, in der Ehe sein. Das kann Zerrissenheit auch in unsere Gemeinde sein. Das können Auseinandersetzungen sein und die Frage, impfen oder nicht impfen. Wir wissen, dass es da in allen Gemeinden natürlich unterschiedliche Positionen gibt. Aber das alles ist meiner Meinung nach kein Grund zu murren, wenn wir das Ziel vor Augen haben. Und dann kommt die Zusage, Gott sorgt. Brot vom Himmel. Verzweiflung, Resignation, dieses Auf und Ab, das ist gewissermaßen nur das Vorwort zur eigentlichen Geschichte. Israel ist unter dem Schutz seines Gottes aus Ägypten gezogen. Ausdrücklich wird das erwähnt in Kapitel 14, Vers 8. Gott kündigt Rettung an. Das Volk geht durch das Meer. Die Ägypter werden vollzählig vernichtet. Israel erkennt an, dass Gott sein Volk gerettet hat. Und wenn ihr euch das Kapitel 15 anguckt, dann seht ihr, dass ein einziger Psalm mit dem Lob Gottes, mit dem Preisen Gottes für die Rettung Gottes aus der Hand der Ägypter. Und sie sagen dort, du bist der Herrscher, jetzt und alle Zeit. Das ist das Bekenntnis, Gott, wir vertrauen dir. Und wenige Verse später steht, die Leute von Israel rotteten sich zusammen. Bei all den Erfahrungen, die sie gemacht haben, wer will das verstehen? Aber ich selbst kenne natürlich dieses Stimmungsauf und Ab, die Erfahrungen mit Gott, den Jubel über die Rettung aus der Not. Und dann reißt mich eine neue Krise wieder in den Abgrund. Trotz hunderter von Erlebnissen mit Gott bin ich wirklich besser als die alten Israeliten. Zurück zu Israel. Eben haben sie noch den Vorwurf erhoben, ihr lasst uns in der Wüste verhungern. Da kommt ohne Überleitung, ohne lange Erklärung, das Wort Gottes, ich lasse für euch Brot vom Himmel regnen. Die schreienden Meinungsmacher verstummen. Die Gemeinde ist perplex. Mann, hu, rufen sie, wir haben das gelesen. Das ist nicht Deutsch, das ist aber gut Hebräisch und heißt, was ist denn das? Wunder Gottes, Mann, hu, was ist das? Keine Erklärung für dieses Wunder, aber das Erlebnis, dass Gott eingegriffen hat in dieser Not, als sie nichts zu essen hatten, das ist dieses Wunder, das ich erlebt habe mit der Wilhelmine Sütterlin. Das ist dieses Wunder, dass ich keine Erklärung dafür habe, warum in diesem Augenblick, warum Gott in dieser Stunde eingreift und das Volk rettet. Das Wunder Gottes, das kann ich nicht machen, planen, vorhersagen. Gott greift ein, wenn ich nicht damit rechne. Ich kann nur staunen und ausrufen, was ist denn das, Gott, was du jetzt tust? Habe ich das vergessen? Ich, der alte Mann, vergessen, dass Gott in meinem Leben eingegriffen hat, Wunder getan hat? Hast du das bei deinen Erfahrungen vergessen, dass Gott eingegriffen hat, dich herausgeholt hat, dir eine neue Chance, eine neue Zukunft, eine neue Perspektive, einen neuen Weg gegeben hat? Natürlich ist damit die Krise nicht behoben. Natürlich leben wir noch im Übergang. Und ich stelle es mir wahrlich nicht einfach vor, wie die Israeliten in dieser ewigen Steinwüste Sinai ihr Leben fristen mussten. Ich habe übrigens wie viele Völkerkundler und Archäologen bis heute keine Erklärung, wie ein praktisch Millionenvolk in dieser Steinwüste überleben konnte, dann später auch noch 40 Jahre lang. Das war sicherlich kein Zuckerschlecken, kein Sonntagsspaziergang. Aber sie wusste doch, wohin es geht. Und deshalb ist das eine wichtige Geschichte, eine Lehrgeschichte, eine Geschichte, die du und ich verinnerlichen müssen, die wir begreifen müssen. Das ist für uns geschrieben, damit ich begreife, in dieser meiner Krise, in unserer Krise als Gesellschaft, als deutsches Volk, wenn wir so wollen, als Gemeinde, als Kirche, und da haben wir durchaus auch Anlass, Sorge zu haben, ändert nichts daran, dass Gott einen Plan hat, dass Gott eine Zukunft für uns bereithält. Ist es denn möglich, dass ich nichts aus meinen Erfahrungen gelernt habe? Und dann will Gott dem Volk zeigen, dass er und nur er handelt. Der Schlüsselsatz steht in Vers 6. Am Abend sollt ihr erkennen, dass euch der Herr aus Ägypten herausgebracht hat. Und am Morgen sollt ihr Gottes Herrlichkeit sehen. Das heißt, ihr steht nur da. Gott handelt. Ihr braucht nichts zu tun. Ihr sollt erleben, wie Gott eingreift, wie Gott die Dinge ändert, wie er die Wende herbeibringt. Ich bin euer Herr, ich bin eure Rettung. Das hätten sie doch begreifen können. Damit hätten sie doch rechnen können. Staunen lernen. Mann, was ist denn das, Gott? Das ist die Lektion, die ich mit nach Hause nehmen muss. Die ich in der Krise mitnehmen muss, an der ich mich festhalten kann. Wenn Gott eingreift in einer Weise, mit der ich nicht gerechnet habe. Eine Lehrgeschichte. Und dann gibt es nach vielen Einzelschritten eine Grunderfahrung, dass Israel jeden Tag neu Vertrauen lernen muss. Das Wunder des Manna. Es ist eigentlich eine doppelte Lektion. Einmal müssen sie auch begreifen, dass Gott handelt, dass sie die Zukunft nicht in der Hand haben. Ihr habt es nicht in der Hand. Es bleibt das Wunder Gottes. Aber ich sorge für euch. 40 Jahre lang. Jeden Morgen mussten sie Gott vertrauen, dass er für sie sorgt. Dass ich satt werde, das ist die Lektion, die ich an jedem Morgen neu lernen muss. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn du nicht hier, sondern in einer Krisenregion der Welt zu Hause wärst? Es gibt ein Flüchtlingslager im Norden Afrikas, da leben 665.000 Menschen in einem Lager. Ich habe ein solches Lager gesehen, nicht ein so großes, aber ein Lager mit 12.000 Waisenkindern. Und seit dieser Zeit bin ich so dankbar, dass ich hier leben darf. Und ich denke, diese Dankbarkeit, dass ich jeden Tag von Gott versorgt werde, dass ich hier die Lage habe, dass ich jederzeit zu einem Arzt gehen kann, dass ich jederzeit frisches Wasser genießen kann, dass ich in irgendeinen Laden gehen kann und mir kaufen kann, was ich brauche. Hast du dir darüber einmal Gedanken gemacht, auf welch hohem Niveau wir in dieser Krise meckern und murren? Und wie wir auch in unserer Gemeinde ganz andere Möglichkeiten haben. Wenn in Afrika der Regen herunterstürzt und die Gemeinde sitzt da unter einem Baum, dann ist das eine andere Situation, als wir sie haben. Das heißt, ich begreife heute, dass diese tägliche Versorgung durch Gott eine Erfahrung ist, die ich jeden Tag neu machen muss. Ich habe mal kalkuliert, mehr als 12.000 Mal mussten sie morgens hinausgehen und darauf vertrauen, dass Gott sie versorgt. Jeden Tag neu. Was ist das für eine Erfahrung? Das ist etwas anderes als ein Getreidesilo für ein ganzes Jahr. Sie mussten also davon ausgehen, dass Gott am nächsten Morgen wieder etwas für sie bereithält. Und sie konnten das nicht planen. Das war also keine Versicherung in dem Sinne, sondern das war Leben mit Gott in der Realität. Wie weit entfernt bin ich von diesem Leben? Diese tägliche Abhängigkeit, dennoch keine Selbstverständlichkeit. Das ist anders, als wenn ich am Morgen zum Bäcker gehe und gegen Geld Brot bekomme. Das ist mein Recht, dass ich das Brot für mein Geld bekomme. Ich bin nicht abhängig von dem Bäcker. Aber ich muss mir im Klaren sein, dass ich abhängig bin von Gott, von seiner Versorgung. Dass ich dieses Vertrauen in Gott investieren muss, weil ich sonst keine Zukunft mit ihm habe. Gottes Wunder ist kein Tauschgeschäft, kein Leistungsaustausch. Gottes Wunder ist seine Gabe, unverrechenbar, Zeichen seiner Größe, Zeichen, dass er die Macht in dieser Welt hat. Und zum Schluss noch eine andere Geschichte. Ich muss lernen, mit diesen Erfahrungen umzugehen. Und für Israel war es wichtig, dass sie das lernten, und deshalb steht am Schluss im 32. Vers der Satz: Ihr sollt eine Tagesration Manna für eure Nachkommen aufbewahren, damit sie sehen, wie er, der Herr, in der Wüste euer Leben gerettet hat. Das Manna ist Hilfe für den Augenblick. Hilfe für die Krise. Das Manna bekomme ich, wenn ich Gott vertraue. Das Manna ist für den Augenblick. Aber für die Zukunft muss ich etwas haben, woran ich mich festhalten kann. Und deshalb der Manna-Krug. Bei aller täglichen Besorgung, bei allem Weiterwandern, bei allem Zelte abreißen, Tiere zusammentreiben, die Alten und Jungen schützen, bei aller Hantierung war eins die Konstante, der Manna-Krug. Und wenn sie weiterwandern, der Manna-Krug muss mit. Und das ist meiner Meinung nach nicht einfach eine Kleinigkeit. Sie sollten begreifen, dass Gott sie erinnert an das, was er für sie getan hat. Sie sollten auch in Kanaan noch daran erinnert werden, was sie erlebt hatten mit Gott. Sie sollten an die Erfahrungen, an die schönen und an die negativen Stunden mit Gott erinnert werden. Sie sollten erleben, dass Gott einer ist, an dem man sich festhalten kann. Und deshalb der Manna-Krug, die Erinnerung an das Wunder bewahren, das ist entscheidend. Ihre Alltagssorgen sollen das Manna-Wunder nicht verschwinden. Und deshalb, Schwestern und Brüder, brauchen wir alle einen Manna-Krug. Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können, was wir in unseren Erinnerungen mittragen, was uns weiterhilft in die Zukunft. Ich brauche einen Manna-Krug, dieses kleine, unscheinbare Denkmal, das mich immer begleitet. Du vergiss nie, er hat in der Krise auf deiner Seite gestanden. Er hat dich da herausgeholt. Diese Erfahrungen mit Gott nicht zu vergessen. Darum brauchen wir, du und ich, diesen Manna-Krug, dieses Erinnerungsstück, das wir festhalten an unsere Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. So ist dieser Manna-Krug gewissermaßen das Glaubensdepot, was sie haben für gute und schlechte Zeiten in der Zukunft. Nie zu vergessen, dass da etwas ist, an dem man sich festhält. Die Manna-Geschichte, das ist ein starkes Bild für uns. Wir sind noch unterwegs. Deine und meine Lage ist nicht ideal. Er wollte das leugnen. Wir haben es so gründlich satt, diese Krise nochmals durchzumachen. Wir möchten befreit werden. Wir möchten alle die Einschränkungen, die wir haben, beiseite schieben. Wir möchten uns wieder einmal richtig begrüßen. Wir möchten die Maske loswerden. Wir möchten auch diese lästigen Diskussionen, geimpft oder nicht geimpft, beiseite schieben. Wir möchten, dass wir wieder eine Gemeinde sind, dass wir ein Ziel vor Augen haben, dass wir dieses Provisorium hinter uns lassen, dass wir die unklaren Verhältnisse auch in unserer Umgebung, vielleicht in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserer Arbeitsumgebung hinter uns lassen können. Wir möchten das Ziel weiter klar und deutlich verfolgen. Wir möchten in unserer Gemeinde wieder erleben, dass es aufwärts geht. Wir möchten erleben, dass wir Gott feiern können, in einer ganz anderen Weise, als das heute möglich ist. Wir möchten uns mit Freunden und Nachbarn zusammentun. All das ist ein wichtiges Ziel. Aber noch leben wir in dieser Krise. Und deshalb brauchen wir, du und ich, Vertrauen zu ihm. Er lässt dich nicht untergehen. Und wenn es scheint, dass es absolut nicht weitergeht, dann gibt es vielleicht Menschen, die Wilhelmine Sütterlin, die mit einem Milchkrug voll Suppe kommen. Eine Erfahrung, die mich mein ganzes Leben beschäftigt. Ich wünsche, dass wir die Perspektive mit Gott nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir als Gemeinde durch diese Krisen kommen. Und dass wir es auch wieder lernen, Liebe und Einigkeit und Herzlichkeit in den Mittelpunkt unserer Begegnung zu stellen. Das schenke uns Gott. Amen.